Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, lieber Benedikt.
Hallo, liebe Elsbeth.
Wir haben uns heute ein eher grundlegendes Thema vorgenommen. Wer oder was ist normal? Was ist denn schon normal? Wir haben uns natürlich was gedacht dabei aus unseren vorigen Besprechungen, aus dem, dass es offenbar immer wieder so Probleme gibt mit Anerkennung von dem, was anders ist, was nicht ins System passt, was unangenehm ist. Und daher lohnt es sich, glaube ich, einmal grundlegend darüber zu sprechen, wie ist das jetzt mit normal? Was gehört dazu? Was gehört nicht mehr dazu? Und was tut man dann mit dem oder mit denen, die in das Spektrum, das ich gewohnt bin, das ich als normal bezeichne, nicht hineinpassen?
Also ich habe mich, weil wie wir abgestimmt haben, über welches Thema wir sprechen wollen, dann natürlich schon viele Gedanken gemacht. Also es hat mich sehr beschäftigt. Und ich glaube, dass wir schon einmal uns ganz genau anschauen sollten, was wir unter dem Begriff verstehen, weil der pausenlos verwendet wird. Also ja. In unserer, es ist, ich würde sagen, es ist ja ein im umgangssprachlichen Bereich oder in der Verwendung üblich. Wir sagen so oft, das ist das normal oder ist das normal? Und dann wird es natürlich, und das haben wir auch kennengelernt, in der Politik wurde es ja auch dann verwendet, und um was zu beschreiben. Also deswegen glaube ich, sollten wir uns sehr genau mal anschauen, was wir unter dem normal verstehen, wie es angewendet ist, welche gemeinsame Konvention sozusagen da dahinter steckt, um es auch zu verstehen. Und ich glaube, dahinter schlummern dann sehr viele Ungetüme, hätte ich jetzt gesagt. Also da tun sich Welten auf Fragen, die dann vielleicht das Normale nicht so normal machen. Ja? Aber was verstehst du unter normal? Wenn du jetzt verwendest, ist das normal?
Ja, es gibt ja auch, also für mich gibt es auch das Substantiv die Norm. Mhm. Ja, und Normen finden wir durchaus auch im anerkannten Bereich der Medizin, der Technik. Es gibt eine Norm für die Höhe einer Türe oder es gibt für alles eine Norm. Und gleichzeitig ist es fast negativ, wenn man zu jemandem sagt, der ist so normativ. Mhm. Das heißt, der bildet irgendwie ständig Normen oder nimmt sich gar selbst als
die Norm. Er macht die Vorgaben.
Ja, genau. Also für mich ist eine Norm immer etwas Mehrheitliches, was sich auch in den Augen bestimmter Menschen bewährt hat, offenbar. Ja? Mhm. Wenn wir jetzt einmal von so etwas Einfachen, Konfliktfreien wie Türhöhe ausgeht, ja, dann bewährt sich das in Anbetracht der Größe, die bei uns Menschen im Durchschnitt haben. Das sagen wir schon wieder, ist auch eine Brisanz, im Durchschnitt haben. Aber erstens einmal zum Beispiel noch vor 300-400 Jahren
war die Türnorm noch ein bisschen tiefer.
Mhm. Und auch heute gibt es eben Menschen, die immer sich noch den Kopf anstoßen. Mhm. Das heißt, an diesem primitiven Beispiel sieht man schon, dass Normen einfach nicht für alle gelten.
Mhm. Ich meine, wenn du das Beispiel mit der Türhöhe bringst, das hat natürlich dann auch noch eine technische Dimension, weil diese Normen, Normierungen helfen ja, wenn ich jetzt eben einen Türrahmen habe und eine Tür kaufe, dann passt die Norm, weil die Norm schafft auch dann, dass es passt. Ja?
Genau.
Ich und kann dann eine Tür dort einbauen, weil die Norm einfach dem entspricht. Das hat ja was Gutes.
Das hat was Gutes, erspart auch Kosten. Ja, ich kenne zum Beispiel eine Frau, die von der Schuhgröße her ganz aus der Norm fällt. Ja,
Die hat dann
die
Probleme.
tut sich sehr schwer, dass sie für sich als Frau in Größe 43 ein paar Damenschuhe findet, die auch noch eine gewisse Schönheit oder so haben. Ja? Und die kosten dann auch sehr viel. Zum Beispiel ein maßgeschneiderter Schuh, der ganz genau zu deiner Schuhgröße passt, der kostet nämlich die durchschnittlichen 100 Euro, sondern der kostet dann 3.000, 4.000 Euro. Das ist schon ein Unterschied, wenn die Norm nicht eingehalten werden kann oder wird.
Zur Norm gehört ja auch, dass sie sich immer wieder auch verändern kann. Und das finde ich mit dem Beispiel jetzt Schuhgröße oder zum Beispiel Hosengröße. Wenn du dich erinnerst, früher hat man bei den Größen oft nur eine Angabe gehabt. Also auch bei den Hosen. Und mittlerweile haben wir ein anderes System, dass wir Bund und Länge der Hose angeben. Und das ist dann ein großes Zahlenspiel, aber die Normierung hat sich erweitert. Das ist nicht mehr nur eine Norm der Hosengröße, sondern es gibt jetzt die Berücksichtigung von Bund und von der Länge der Hose. Aber trotzdem fallen nur immer Menschen dann aus der Norm heraus.
Ja.
Aber wir reden ja jetzt nicht über Türen oder über Kleidung, sondern wir reden über das Normale, über diesen Sprachgebrauch und bist du normal, wenn man das in der Gesellschaft hat oder ist das normal?
Ja.
Das beschreibt ja dann eigentlich etwas, wo die Gesellschaft sagt, so wollen wir sein, so sind wir und das ist für uns normal oder eben ja, eine Normierung, ein Konsens, wo wir das sagen.
Ja, und das wäre ja noch, also wenn wir jetzt grundlegend noch weiter das klären, den Begriff, das wäre ja noch völlig wertfrei, ja, wenn wir haben eine Norm, das ist so in verschiedenen Belangen die Mehrheit auch, ja, das ist auch so die Mehrheit. Und dann gibt es auch welche, die halt nicht hineinpassen, die müssen halt dann, sind halt dann irgendwie anders. Aber es ist ja bei uns so mit Wertung verbunden, ja, dass jemand, der nicht normal ist, der sehr schnell mal überhaupt dann draußen ist.
Deswegen habe ich zum Beispiel oft habe ich damit kokettiert, dass ich gesagt habe, ich bin nicht normal.
Na klar, ja, für mich war das eine ganz wichtige persönliche Norm, dass ich nicht normal.
Okay.
Naja, und dann habe ich schon sehr früh diesen Spruch vom George Bernard Shaw in mich aufgenommen, der mich da bestätigt hat in meiner Einstellung, indem er sagte, was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht, wohin uns die Normalen gebracht haben. Und für mich ist das schon eine sehr grundlegende Einstellung geworden. Wenn wir schon beim Werten sind, habe ich sicher schon manchmal gesagt, ja, eine liebe Person, aber sie ist halt so schrecklich normal. Also es kann jetzt aus meiner Sicht auch als nicht so angenehm bewertet werden oder dieses Angepasste oder das gehört ja da alles hinein. Und da ich ja viel mich für Kunst interessiere, Kunst und Kultur und die Zeichnungen von Egon Schiele, dass diese Menschen, die der zum Beispiel malt, das sind nicht normal.
Ja, aus dem normalen, realistischen Blick.
Genau, aus dem normal, realistischen Blick.
Also dieser Sprachgebrauch mit dem Normalsein und der Norm, normativ verwendet man ja auch.
Ja, ja.
Also ich kann da ja grundsätzlich so im Nachdenken und Überlegen einmal nichts Negatives sehen. Aber es hat für mich der Begriff normal eine, wahrscheinlich auch durch die aktuelle, durch den Einsatz, die Verwendung und wie er eingesetzt wird, auch quasi unter Anführungszeichen als Kampfmittel, als Argument. Da habe ich echt ein Problem damit. Aber grundsätzlich, wenn man von normal redet, so im Sprachgebrauch, ist es ja ein Begriff, der grundsätzlich mal beschreibt, was weiß ich, es ist normal, dass der Großteil so und so ist. Und das hat halt einfach eine statistische Größe, weil das normal ist. Also da sehe ich noch keine Wertung. Aber für mich persönlich, das würde ich jetzt so grundsätzlich einmal sagen, aber es hat sich verändert. Also in meiner Wahrnehmung hat es sich verändert. Ich finde heute den Begriff normal und so wie er eingesetzt wird, wahrscheinlich auch mit dem suggerierten Hintergrund und der Motivation, was man damit vielleicht ausdrücken möchte, ich unterstelle das, als wirklich grundsätzlich problematisch. Und dadurch ist es für mich mittlerweile tatsächlich ein problematisches Wort.
Das ist schon interessant. Ich gebe dir da recht, dass auf der einen Seite heißt es ja, wir sind viel pluralistischer, ja, man spricht von der pluralistischen Gesellschaft, man kann sich, blödes Beispiel, über das ich nicht länger reden möchte, aber man kann sich auch sein Geschlecht selber aussuchen, zum Beispiel sowas, und vieles andere mehr. Und auf der anderen Seite können wir es generell, ob das jetzt in der Schule ist, in der Politik, in anderen Gemeinschaften, so schlecht umgehen mit dem anderen, mit dem, was anders ist. Ja? Mhm. Weil, wenn ich an das Beispiel denke, sagen wir mit dem Kopftuch. Frauen tragen ein Kopftuch. Mhm. Das ist in Österreich bis vor 20 Jahren überhaupt nicht normal. Ganz früher schon, da haben die Frauen, wenn sie verheiratet waren, ein Kopftuch getragen. Ja,
ja, am Land vor allem natürlich, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben.
Sehr lang. Mhm. Ja, also meine Mutter wäre nie in die Kirche gegangen ohne Kopftuch.
Ah, wirklich?
Ja, das war halt noch so. Ist bei uns jetzt nicht mehr. Und jetzt frage ich, okay, Kopftuch zu tragen ist für eine Frau nach wie vor in Österreich nicht das Normale. Aber ich frage mich, wem tut es weh?
Mhm. Ich meine, ich finde, ehrlich gesagt, Elsbeth, ich finde das Beispiel Kopftuch nicht so glücklich, aber bleiben wir dabei, weil da natürlich noch andere Aspekte dazukommen.
Genau,
also da,
das habe ich eh gemeint.
Ja, und da sind wir ja schon auf der Spur, dass das Normale ja nicht einfach nur eine Beschreibung ist, sondern es wird verzweckt. Und eben, wie du hast das eigentlich auch klar gesagt, die anderen, weil da wird normal dann verwendet, dass man sagt, für uns, für mich ist ja das und das normal und die anderen sind es eben nicht. Ja? Aber um jetzt, da knüpfen wir sicher hoffentlich gleich an, aber doch ein Wort zum Kopftuch. Ja, also in der religiösen Welt, jetzt im Christentum, gibt es ja auch Nonnen zum Beispiel. Und die haben alle quasi auch ein, da nennt man Schleier, aber im Prinzip auch ein Kopftuch. Also das gibt es ja noch. Da hat es auch, ich bringe das Beispiel, weil es da auch eine religiöse Bedeutung hat.
Und, bedecke und das, dein Haupt.
Ja, aber das ist ja, das ist da ganz klar, es hat sich zwar verändert, also es gibt ja Orden, die das dann abgeschafft haben, aber wie du das gerade beschrieben hast, bei Muslimen, ist das Kopftuch, hat es natürlich auch eine religiöse Bedeutung. Und das kommt ja dann noch dazu, weil es ist ja nicht nur eine Kopfbedeckung, sondern es ist auch ein Zeichen, das die Religiosität ausdrückt und da eine Norm schafft. Und dann wird es aber problematisch, weil da natürlich das andere ja noch viel sichtbarer funktioniert.
Ja, und trotzdem ist es so für mich zu einer ganz persönlichen Richtschnur, ich will nicht sagen Norm, geworden, dass ich erst dann zu diskutieren beginne, so für mich in mir zu diskutieren beginne, wenn das andere, das was anders ist, der anders ist, mich einschränkt, mich belastet, mir was wegnimmt, mir was tut. Ja? Jetzt kann ich mich natürlich erhöhen und kann sagen, okay, das Kopftuch ist Ausdruck der Erniedrigung der Frau. Ja, aber da muss ich auch wirklich die Religion sehr gut kennen, dass ich da mir ein Urteil erlauben darf.
Mhm. Ja? Also wir sind da, schlittern gerade in eine Kopftuchdebatte hinein.
Eben.
Was ich glaube, was nicht im Sinn von unserem Gespräch jetzt sein kann, weil da fallen wir noch viele, viele andere Aspekte ein und da muss man es ganz kritisch beantworten. Also da müssen wir eigentlich vorsichtig sein, weil du deutest es ja gerade an, was man da dann an Unterstellungen und Meinungen, und ich habe zum Beispiel auch mit einer Muslimin gesprochen und da ist das natürlich ein totales Reizthema, das Thema Kopftuch, weil die Normalität, die Mehrheitsgesellschaft da natürlich sofort unterstellt, dass da eine Bevormundung drin ist und keine persönliche Entscheidung. Und ja, da wird sehr kritisch. Also ich würde ja diese Unterstellung, dass es natürlich nicht freiwillig von jedem Einzelnen gewählt ist. Deswegen habe ich das Beispiel mit den Nonnen gebracht, weil wenn eine junge Frau, was heute ja eher selten vorkommt, aber früher noch häufiger war, ins Kloster geht und Nonne wird, nimmt sie den Schleier und hat ja nicht jetzt den Schleier gewählt, sondern die hat die Spiritualität und die Religiosität und ihre Berufenheit gewählt und lebt das religiöse Ordensleben. Und sie hat sich nicht wegen der Tracht oder wegen des Schleiers dafür entschieden. Aber, also da kommen wir jetzt schon ins Grübeln. Lass mal dieses Gleis?
Ich möchte vom Kopftuch weg.
Ja.
Ich habe das Beispiel nur gewählt, um dieses Thema, das möchte ich schon noch halten sozusagen. Was macht es mit mir, was fordert es von mir, wenn mein Gegenüber nicht normal ist, jetzt unter Anführungszeichen, also sich nicht an Normen hält? Was macht das mit mir? Warum regt es mich auf, wenn es mir gar nichts wegnimmt und nichts tut? Oder was macht es mit mir, wenn ich zum Beispiel als Lehrerin ein Kind in der Schule habe, das zum Beispiel nicht still, überhaupt nie sitzen kann, immer aufspringt, immer herumläuft und so gesehen kein normales Verhalten zeigt, was man in der Schule als normal betrachtet. Also ich glaube, dass es ein wichtiger Ansatz ist in dieser Diskussion, bei diesem Thema. Was macht das mit den Normalen, wenn welche dann ganz anders sind? Wie tut man dann? Tut man die disziplinieren? Tut man es ausgrenzen? Tut man es sogar bekämpfen? Was macht man mit denen?
Aber trotzdem, also da kommen nicht drum herum, zuerst zu fragen, wer sagt denn überhaupt, was normal ist?
Genau.
Und wer bestimmt es? Und da habe ich eben genau das Problem mit dem Begriff normal. Weil wir werfen mit diesem Begriff normal so herum, das ist normal. Aber außer diesen Buchstaben, die das Wort normal machen, ist für mich nicht schlüssig, was dann tatsächlich normal ist.
Genau, das ist mir auch sehr wichtig, dieser Gedanke ist sehr wichtig. Und das passt auch zu dem, was du vorher gesagt hast, dass sich da so viel verändert hat. Wenn ich heute als alte Lehrerin noch einmal da zurückgehen kann auf Schule, dann waren sich, als ich ein Kind war, auch wahrscheinlich noch als du ein Kind warst, Benedikt, waren sich Eltern und Lehrer und auch SchülerInnen, auch wenn es wehgetan hat, relativ einig, was ein normales Kind ist. Mhm. Was das tut, wie das spricht, dass es bitte Danke sagt, dass es sich an Benehmensregeln hält, dass es in der Schule sich so benimmt, tut, was die Lehrerin sagt, etc. Ja?
Und vor allem nicht eben so ist, wie LehrerInnen und Eltern das Kind in ihrer idealen Vorstellung haben wollen. Das ist normal und normal macht's, weil der Großteil der Kinder das mehr oder weniger auch so erfüllt haben.
Weil es von klein auf schon dahin erzogen wurden von zu Hause.
Ja, und das ist ja vorher angedeutet, normal war dann nicht, zum Beispiel, wenn jemand aufmümpfig ist oder wenn jemand besonders lästig ist oder weil jemand vielleicht durch körperliche Einschränkungen oder anderen Gründen nicht normal ist. Also das hat es dann dazu geführt. Ja.
Und da ist ja auch die Schule ein sehr gutes Beispiel. Wir werden sicher auch noch das erweitern auf die Gesellschaft insgesamt. Aber dass natürlich die Schule dann eigentlich eine Einrichtung war und zu einem Teil immer noch ist für dieses Spektrum an normalen Menschen. Ja? Jetzt hat man früher natürlich dann die nicht der Norm eines Schulkindes entsprachen oder entsprechen konnten, in Extraschulen gegeben oder hat sich verschiedenste Strafmaßnahmen ausgedacht, Erziehung hinziehen in dieses Spektrum des Normalen. Das hat sich heute natürlich ein wenig verändert. Erstens einmal ist die Einigkeit ja gar nicht mehr da. Also das habe ich vom Jul Jesper, auch einem großen Psychologen, der viele Bücher geschrieben hat, dass sich ja Eltern und LehrerInnen von vornherein gar nicht mehr einig sind, was ist jetzt ein gutes Kind, wie verhält sich ein Kind in der Schule, ja, oder welche Menschenbildung hätten wir denn gern? Soll ein Kind heutzutage lernen, eine Ellbogentechnik entwickeln zu können, dass es sich in dieser Welt durchsetzen kann, geht es sehr stark um das Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen, auch in der Schule. Was kriege ich, was kostet es mich, wofür brauche ich das und soll ich das überhaupt und so. Oder halten wir immer noch fest an unserem seit dem 18. Jahrhundert definierten humanistischen Grundideal? Das ist ja die Frage, da höre ich ja dann die LehrerInnen klagen, wenn sie die Kinder in die Volksschule bekommen, dass sie ein paar Monate selber den Kindern beibringen müssen, dass man grüßt, dass man anklopft, dass man Danke sagt oder Bitte, weil das nicht mehr automatisch mitgeliefert wird, was vor 50 Jahren noch normal war.
Ja, aber da beschreibst du ja wirklich genau diesen Idealzustand, und Vergangenheit glorifizieren wir ja in der Erinnerung oft. Ja, das ist ja,
also
eine
ich
gewisse.
Nicht, aber ja, das
aber
tun
so
wir.
Grundsätzlich, ja. Die Nostalgie. Früher war natürlich alles besser, früher war alles einfacher. Das meine ich ja auch. Du hast es ja auch gesagt, dass die Welt, unser Leben komplizierter geworden ist, aus unserer Wahrnehmung, weil sich halt die Welt auch viel mehr geöffnet hat und internationalisiert. Globales spielt heute ja eine ganz andere Rolle und dadurch ist die Welt unter Anführungszeichen größer geworden in der Wahrnehmung. Aber ja, dieses Normale. Also wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Spurensuche gehen, und du hast schon Beispiele genannt aus der Schule, was ist normal und was ist nicht normal, dann fällt mir in der aktuellen Diskussion einmal eines ein, dass man früher wahrscheinlich in der Schule gesagt hätte, und das gilt dann auch für die Gesellschaft, normal ist, dass in unserem Bereich alle Deutsch sprechen.
Ja.
Das war eine Normalität, von dem man grundsätzlich ausgegangen ist. Ja?
Genau.
Und das hat sich aber natürlich verändert, weil wenn in den 60er, 70er Jahren wie Gastarbeiter das erste Mal, also jetzt im 20. Jahrhundert, dann nach Österreich kamen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die nicht Deutsch als Muttersprache hatten oder Touristen, also eine sehr andere Situation, aber von Menschen, die mit uns leben und arbeiten. Und da wurden gewisse Normen in der Wahrnehmung gebrochen und bis heute ist es ein ganz riesiges Thema. Das Thema genau. ist natürlich viel, viel größer geworden, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Schule, weil wenn du heute natürlich gerade im Grundschulbereich sprichst, dann wird ganz klar gesagt, wir haben, und das ist, wird das Problem beschrieben, wir haben natürlich viele Kinder, die in die Schule kommen und eben nicht Deutsch sprechen, also quasi nicht normal sind.
Ja, ich muss da mich direkt innerlich ein bisschen zurückhalten, weil das ein ich spüre da ganz viel innere Aufregung und Erregung bei dieser Thematik, ja. weil ich mir denke, dass das alte Denken, ja, es ist normal, dass wir uns alle Deutsch sprechen und blöderweise haben wir halt jetzt ein paar, die nicht Deutsch sprechen und inzwischen haben wir zum Beispiel in Wien ganz viele, mhm. ja, und es wird immer noch davon ausgegangen, wie lästig ist denn das?
Genau, und das ist ein Problem, das sind Störungen.
Ja, und das ist aber eigentlich ein Wahnsinn und eigentlich einer modernen, pluralistischen Gesellschaft nicht würdig, mhm. denn das könnte ja auch eine ganz große Chance sein. Ja, Mehrsprachigkeit ist ja eigentlich etwas Tolles. Natürlich sollen alle Deutsch lernen, hier mhm. in Österreich sollen alle Deutsch lernen, aber nicht unter dem Motto, ihr müsst euch anpassen und wenn schon da seid und mhm. das ist alles so lästig und ich kann überhaupt nicht mehr unterrichten, sagen manche LehrerInnen, weil die auch ganz anders sich verhalten und so. Also ich plädiere einfach für diesen konstruktiven, inklusiven Ansatz. Aha, so schaut jetzt meine Klasse aus. Der und der und die sind alle da. Wie können wir jetzt miteinander so tun und so leben, dass wir auch die Lernziele am Ende erreichen und dass wir miteinander gut umgehen. Und wenn ich innerlich Vorurteile habe als Lehrerin und das nicht so gut kann, dann bin ich aufgefordert, meiner Meinung nach, mich mit meinen Vorurteilen auseinanderzusetzen und von diesem Alten wegzukommen.
Über dieses Vorurteil würde ich ganz gern reden. Ja. Aber was du natürlich, ich meine, möchte da schon auch eine Lanze brechen für die LehrerInnen, weil die beschreiben ja das Problem. Wir haben die Aufgabe, den Kindern im Unterricht etwas beizubringen. Ja. Und natürlich braucht es dazu eine gemeinsame Sprache. Und dann wird es problematisch. Wir können keinen Unterricht machen, wenn wir Deutsch als Sprache voraussetzen und von manchen oder vielen eben diese Voraussetzung nicht mitgebracht wird. Ist natürlich tatsächlich ein Problem für einen regulären Unterricht, der dadurch aufgehalten ist. Und das ist halt in unserer Wahrnehmung dann eben nicht mehr die Norm und nicht mehr das Normale, weil wir es früher so kannten. Früher war Schule einfach ganz klar. Die Lehrerin oder die Lehrerin oder der Lehrer kam in die Klasse. Es war klar, dass sie ihn alle verstehen oder sie alle verstehen, weil die Sprache das Verbindende ist. Und das hat sich geändert. Und das schafft natürlich ganz andere Fragen, Probleme, wie sich eine Gesellschaft verändert. Ja. Aber im Kern, und ich finde das Beispiel Sprache schon sehr repräsentativ und sehr, ja. weil wenn man jetzt das Normale beschreibt, dann würde man schnell auf diesen Faktor kommen, weil es ein Unterscheidungsmerkmal ist, ein ganz klares, von denen, die die Sprache sprechen und die, die sie nicht sprechen.
Darum habe ich zuerst auch von der Einstellung der Lehrenden geredet. Und wie bin ich als Lehrende oder der bereit, einfach wahrzunehmen, welche Unterschiede eben da sind. Und mir ist jetzt, während du geredet hast, so gekommen, dass ich ja eigentlich auch damals eine andere war oder ein sage ich jetzt mal, Opfer der Selektion, ja, weil ich bin mit 10 Jahren ins Gymnasium gekommen, aber nur, weil sich meine Volksschullehrerin für mich so eingesetzt hat, ja. Ich es auch selber wollte, aber mein Vater überhaupt nicht, ja, zum Beispiel. Und dann fand ich mich, aus welchem Grund auch immer, ja, und dann fand ich mich in einem Gymnasium wieder als eine, wo ich mir ziemlich dumm vorkam, weil ich diese Weltgewandtheit nicht hatte, die die Arztenskinder, die Architektenkinder, die Juristenkinder, die ja zu 80% in der Klasse waren, ja, in dieser Kleinstadt, in der ich gewohnt habe. Und meine Eltern hätten mich noch mit der Schürze in die Schule geschickt. Ich hatte auch ein Sonntagsgewand, das ich erst in die Schule anziehen durfte, wenn es ein bisschen zu klein war, weil sonst war es ja noch bis dahin das Sonntagsgewand. Also ich war da auch anders und habe der Norm nicht entsprochen. Und da war es dann wirklich ganz allein meine Sache. Ich hatte da keine Hilfe, weder von den Eltern, von den Lehrern, von niemandem. Es war meine Sache, hier leben zu lernen. Ich habe es auch geschafft. Ja? Das ist natürlich jetzt ein ganz kleines Beispiel, weil die Not größer ist, wenn ich die Sprache gar nicht kann.
Absolut, weil da erschließen sich mir ja Zugänge von vornherein gar nicht, weil ich die Voraussetzung nicht habe, für die ich halt auch nichts kann, wenn ich die Sprache irgendeinem Grund nicht gelernt habe. Aber weil ich vorher gesagt habe, ich breche eine Lanze für die LehrerInnen, da meine ich auch damit, dass unsere Gesellschaft dieses Problem der Sprache, also wenn man es jetzt als Problem sieht, weil es nicht der Norm entspricht und normal ist, eben bei den LehrerInnen abladet. Und dadurch die Schule und die Lehrkräfte das jetzt kompensieren müssten und damit umgehen. Und ich glaube, diese Rebellion, die gerade im Schulsystem abläuft, hängt damit ganz wesentlich zusammen, weil sich die Gesellschaft verändert hat, weil eben nicht alle oder viele Deutsch sprechen oder als Muttersprache, dann natürlich wissen wir, einen hohen Prozentsatz teilweise eben nicht haben, aber halt viele auch in die Schule kommen aus unterschiedlichen Gründen, die eben nicht sehr gut Deutsch sprechen oder vielleicht sogar überhaupt nicht Deutsch sprechen. Das ist eine gesellschaftliche Situation, da muss sich die Gesellschaft auseinandersetzen, da muss die Gesellschaft wahrscheinlich auch Lösungen finden,
genau.
Aber die Schule hat das Gefühl, dass die Gesellschaft sich gar nicht so wirklich drum kümmert, sondern das in der Schule ablagert und deswegen der Aufschrei der Lehrkräfte und dafür habe ich Sympathie und das verstehe ich auch. Aber das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
Ja.
Nur jetzt zurück zu der Frage in der Gesellschaft und was dann normal ist. Du hast vorher beschrieben, wir sind eine offene Gesellschaft. Heute bedeutet es, wenn du weltgewandt bist, wenn du offen bist, und da hilft natürlich dann die Sprache, vor allem auch Englisch, dass du dich international ausrichten kannst, dass du verstehst, dass du auch internationale Nachrichten, Filme und so weiter, überhaupt, dass sie sich dich erschließen und du dich da öffnen kannst. Das hat ja was Positives, aber gleichzeitig haben wir dieses Ausschließende, wenn Menschen zu uns kommen und die Sprache nicht sprechen. Und da frage ich mich, okay, da wird sehr schnell ein Mittel zum Zweck. Auf der einen Seite ist es so positiv behaftet, diese internationale Ausrichtung, aber wir gehen natürlich von der Norm, von dem Normalen aus. Wir sprechen alle Deutsch und dann ist es eine Weltoffenheit und Gewandtheit, wenn du dich international ausrichtest. Und da hat es dann was Positives. Aber wenn wir jetzt zu Hause sind, dann haben gefälligst sich alle anzupassen und auch so sein. Zuerst einmal so sein, müssen alle so sein wie wir und auch Deutsch sprechen. Und wo ich hin möchte, ist das Interessante, weil wir diesen Anspruch haben, wenn Fremde zu uns kommen. Bei Touristen ist man sehr tolerant, weil die müssen ja nicht unsere Sprache sprechen. Da ist es ja dann sogar was Positives. Das ist nicht notwendig. Aber in dem Moment, und ich beobachte auch, gerade wenn man jetzt bei den Fachkräften und so weiter diskutiert, also auch im gesellschaftlichen Diskurs, wir brauchen Fachkräfte. Wenn es im IT-Bereich ist, weil man aus Asien oder wo auch immer IT-Spezialisten einlädt, bei uns zu arbeiten, dann habe ich schon gehört, okay, ja, deren Arbeitssprache ist ja sowieso Englisch. Warum? Die brauchen, wenn die zu 90% in ihrem Job Englisch arbeiten, dann brauchen sie ja gar nicht Deutsch. Also wäre das Argument ja gar nicht notwendig, dass sie Deutsch jetzt sprechen müssen, damit sie da arbeiten können. Ja? Dann macht man schon eine gewisse Offenheit. Aber grundsätzlich ist die Normalität dann schon eine Unterscheidung, eine Ausgrenzung.
Mir fallen da 10 Dinge jetzt gleichzeitig ein. Ich versuche mich jetzt ein bisschen da zu systematisieren, weil das Erste, diese Offenheit, ist eine große, das ist natürlich eine große Offenheit, die sich durch die wirtschaftlichen Gegebenheiten vor allem, denke ich mal, ergibt. Ja? Auch durch, wie du genannt hast, die ganze digitale Welt und so. Aber ich glaube, dass der Mensch so ein Grundbedürfnis hat nach überschaubarem, nicht nur Nest, sondern so ein, über die überschaubare Gruppe, zu der man dazugehört, so diese Wir-sind-wir-Mentalität, was sich auch zeigt, dass in der globalisierten Welt du trotzdem zum Beispiel, das haben mir meine Schülerinnen gelernt, das wusste ich nicht, man Menschen an der Kleidung erkennt, wozu sie gehören. Ich habe so ein kleines Projekt einmal gemacht mit 14-Jährigen, die wollten das mir in Form des Projekts erläutern. Wie erkenne ich an der Kleidung der Menschen, welche Musik sie hören und was sie denken und wie sie über diese Welt denken? Und die hatten auch die Namen von Tussis über Raver und Skater und Techno-Freaks. Das sind immer auch ganz andere Arten von Anschauungen und Menschen. Also wir suchen
Tatsächlich, da steckt eine Weltanschauung dann, da tut sich eine eigene Welt auf und du gehörst dann nur dazu, wenn du die Symbole und auch die Kennzeichen und eben zum Beispiel bei der Kleidung dann auch erfüllst.
Es geht bis zu den Farben von den Schuhbändern. Also das heißt, ich sage das deswegen, dass offenbar je globalisierter die Welt ist, umso mehr entwickelt man dann Angst, dass man irgendwie keinen Platz mehr hat, dass man so eine Gruppe um sich braucht. Ja, das ist so, dass das eine, habe auch schon öfter dazu gelesen, ja, wie schaffen wir es, zum Beispiel, ich meine, du bist der Europafachmann, aber in der Europäischen Union die Angst zu nehmen, dass wir dann irgendwo aufgehen in einem großen Ganzen und es unser eigenes nicht mehr gibt. Ja? Das ist ja genau das Futter für alle Rechten.
Ja, und damit machen sie ja auch Politik in der Argumentation. Und das haben wir, wenn man jetzt so denkt, 30 Jahre ist Österreich jetzt fast bei der EU. Und wenn du zurückdenkst in den 30 Jahren, was haben wir an Diskussionen gehabt? Das waren ja dann oft große Aufreger, zum Beispiel dann, wenn es nur bei den Begriffen ist. Ja, also man möchte uns plötzlich das Marillenmarmelade verbieten. Ja,
die Gurken gerade biegen.
Ja, nein, aber gerade bei den Begriffen Marille. und das muss dann jetzt Aprikose heißen.
Na, freilich.
Da hat man ja eine gewisse Identität genommen. Das war ein großer Aufschrei. Ja. Aber was du beschreibst, ist natürlich, da wurde oft Politik gemacht mit der Angst. Du gibst ja dann deine Identität auf.
Genau.
Es wird alles gleich, Schaltung und so weiter und so fort. Wobei ja da natürlich immer klar ist und der Slogan Einheit in der Vielfalt.
Also ja, wir zwei wissen das.
Die Vielfalt ist ja sehr. Ja. Und wenn ich wieder zur Sprache zurückkomme, es ist ja ein interessantes Projekt. Ich meine, die Vereinigten Staaten von Amerika tun sich ja leichter, weil sie eine Sprache haben. Wir haben halt 27 Mitgliedstaaten und es gibt einfach extrem viele tatsächlich unterschiedliche Sprachen. Ja?
Yeah.
Und okay, wir haben jetzt Englisch als das, obwohl der geringste Anteil der BürgerInnen in der Europäischen Union Englisch als Muttersprache hat, aber es hat sich halt einfach entwickelt und durchgesetzt. Und Gott sei Dank haben wir das, aber wir haben trotzdem diese Vielfalt. Aber also jetzt noch einmal zurück zu diesem Normalen und wie du es auch gerade beschrieben hast, durch diese Globalisierung, da pflichte ich dir bei, ist tatsächlich das Bedürfnis von Rückzugsmöglichkeit für das, wo meine Identität ist und das, was mir gehört, das Überschaubare, wo ich mich auch sicher fühle, wo ich mich zu Hause fühle, das wird dann das Normale, das ich dann auch noch verteidige. Und natürlich ist eine Abgrenzung, weil wann spreche ich über etwas oder frage, ist das normal oder ist dies nicht normal? Wenn es einen Grund dazu gibt. Und der Grund kommt halt von außen, weil das, was wir für normal halten, klafft oder begegnet eben etwas, was ich nicht als normal wahrnehme, weil es anders ist. Aber die Gefahr ist, und da kommt auch ein Begriff rein, weil wenn ich, und deswegen habe ich das Problem mit dem Begriff normal, weil was ist denn die Negation davon? Das ist, wenn ich das nicht davor setze, es ist nicht normal, aber
individuell.
Ja, nein, aber es gibt jetzt von der Sprache von dem Begriff normal, nicht normal, aber es gibt auch den Begriff abnormal.
Ja,
und da wird es schon sehr abgründig.
Ja, also ich mag jetzt nicht auf abnormal nicht so eingehen, sondern auf dieses vorige Thema Einheit durch Vielfalt oder dass jede pädagogische Einrichtung meiner Meinung nach, egal ob das jetzt auch die politische Verantwortung ist oder in der Schule die Verantwortung, dass es da eine Pädagogik braucht, eine Erziehung braucht, dass man erkennen kann, dass einem nichts weggenommen wird durch Vielfalt. Ja, zum Beispiel in der Gestaltpädagogik oder in der Reformpädagogik gibt es schon seit ewiger Zeit die sogenannten die Differenzenübungen, dass wir dadurch, dass wir unsere Unterschiede erkennen, eine Bereicherung haben, weil wir ja trotzdem zusammengehören. Ja, wir sind ja nicht alle gleich. Ich meine, wenn jetzt überhaupt kein Mensch in der Klasse ist, der eine andere Sprache spricht, so haben wir doch in der Klasse ganz viele Unterschiede, wo wir herkommen, wann wir geboren sind, was unsere Eltern machen, wie reich, arm wir sind und so weiter. Das heißt, es geht vor allem darum, wie kann man, und das ist für mich die pädagogische Aufgabe, die Angst bewältigen und nehmen vor dem, was anders ist. Mhm. Und wenn die aber jetzt die Lehrer selber haben, dann wird es problematisch, nicht? Weil wie kann es sein, Benedikt, dass Kinder, die nicht gut Deutsch können mit 6 Jahren, ja, vielleicht nur ganz wenig, mit 14 Jahren aus der Schule kommen und immer noch nicht Deutsch können? Da muss ja irgendwas verabsäumt worden sein. vielleicht an Anerkennung der Muttersprache, vielleicht, also ich war dabei bei einer Veranstaltung der Übungsschule der Pädagogischen Hochschule in Linz, die haben eine Veranstaltung gemacht, wo eine Klasse Lieder in 10 verschiedenen Sprachen gesungen hat von all denen, die in dieser Klasse waren, wo das also zur Kultur wurde. Wir sind so viele aus so vielen verschiedenen Ländern und das ist unser gemeinsames Land, in dem wir jetzt leben und diese Sprache, die lernen wir jetzt, aber wir achten und ehren, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wir achten und ehren die Herkunft aller unserer MitschülerInnen. Mhm. Ja, und da fehlt es ein wenig, weil es kann doch nicht sein, dass man die irgendwie durchwurschtelt, weil als Lehrerin sagt man, das kann ich nicht, das ist mir zu viel Arbeit, das ist eine Zumutung für mich.
Das ist nicht meine Aufgabe
sogar. Und das ist doch nicht meine Aufgabe, der Staat soll denen irgendwie Deutsch beibringen, aber ich habe ja 30 Kinder, oder 30 haben wir längst nicht mehr, 20. Da habe ich anderes zu tun.
Aber Elsbeth, was ist da deine Meinung? Also ich meine, ich habe wirklich Verständnis und wir gehen ja grundsätzlich davon aus, weil wir natürlich, wenn wir über Schule sprechen, die Erwartung haben, dass da mal schon eine gemeinsame Ausgangsbasis ist und das Verständnis, wenn jemand jetzt nicht die Norm oder das Normale erfüllt, dass man da besonders unterstützt. Aber eben, es ist ja eine Tatsache, es ist eine Realität, dass wir, sei es, weil es Geflüchtete sind, sei es gerade, wir haben es ja erlebt durch Russlands Krieg, dass sehr viele UkrainerInnen nach Österreich kamen und viele Kinder auch, die natürlich dann integrativ in das Schulsystem, hat ja für die nicht eigene Schulen geöffnet, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber man nimmt sie in unser Schulsystem hinein und das schafft neue Herausforderungen. Aber wie ist deine persönliche Meinung dazu, zu diesem Begriff, der ja auch sehr umstritten und diskutiert ist, Deutschklassen? Also im Idealfall geht man ja davon aus, die Kinder, die nicht Deutsch sprechen, kommen schon mal in den Kindergarten und im Kindergarten, da lernen ja Kleinkinder, lernen ganz schnell eine andere Sprache und dann geht's von selbst und dann sind sie für die Volksschule bereit und für das System. Aber wir haben natürlich auch die Situation, dass viele kommen, die halt nicht die Möglichkeit haben, in den Kindergarten 2 Jahre zu gehen und dadurch automatisch Deutsch lernen voneinander. Wie ist deine Haltung da, eben zum Beispiel Thema Deutschklassen?
Also ich glaube, dass wir da ein bisschen viel verpfuschen. Ich meine, ich habe auch keine Ausbildung Deutsch für AusländerInnen. Ja? Aber ich habe natürlich mich sehr damit beschäftigt, weil ich ja viele Lehrerinnen und Lehrer erlebe in meiner Tätigkeit. Ich glaube, dass wir da eben mit unseren Vorstellungen, normalen Vorstellungen von einem normalen Unterricht, manches übersehen. Wie du zuerst das vom Kindergarten erzählt hast, sage ich, ja, Kinder lernen im Nu Deutsch. Ja? Und selbst wenn sie in die Schule kommen mit 6 Jahren, wie du zuerst gesagt hast, weil sie geflüchtet sind und noch gar nicht Deutsch können, dauert es nicht lange, wenn sie im Klassenverband sind, bis sie Deutsch können. Nur die Frage ist, wie nützen Lehrende diese Fähigkeit der Kinder, relativ rasch sich auf Deutsch ausdrücken zu können? Da muss sich, glaube ich, als Lehrerin einmal heruntersteigen von dem Anspruch, dass die Wörter so und so und so geschrieben werden müssen, das Rechtschreibtraining, das Grammatiktraining. Ich glaube, auch wenn das wehtut, manchen Lehrerinnen wehtut, muss man von dem einmal ein bisschen weggehen und die Kinder einfach zum Reden bringen. Und es darf nicht einem Kind auch einem österreichischen im Übrigen, nicht der Strick daraus gedreht werden, wenn es 100 Fehler macht.
Mhm. Aber da bist du jetzt ganz konkret am Beispiel, ja, wie man es praktisch umsetzen kann.
Ja, aber das ist wichtig.
Ja, das verstehe ich schon und das ist eine Stufe, die dann in der Praxis, in der Realität natürlich ist. Ich meine aber mit den Deutschklassen, mit diesem Begriff, wo man ja gesagt hat, um vorzubereiten.
Entschuldige, du hast gemeint, die Spezialklassen, so ist wie man es einrichtet. Genau.
Also auch diese Vorbereitung. Ja, was du beschrieben hast.
Habe ich falsch verstanden.
Ja, was du beschrieben hast, habe ich ja totale Sympathie. Das ist dann in der Situation und da gibt es natürlich immer trotzdem nur Herausforderungen. Aber die Frage ist, und das ist eben das Umstrittene, dass man natürlich sagt, okay, man muss jetzt für die quasi eigene Deutschklassen, da geht's ja um die Diskussion auch, wie integrativ ist dann die Schule, weil sie dann eben nicht mehr integrativ ist, wenn man die herausnimmt.
So ist's.
Aber ich würde schon, also ich habe, wie gesagt, schon die Sympathie, dass für einen Unterricht einen gewissen Anspruch, eine gewisse Norm gibt. Das verstehe ich, ja. Mhm. Die aber dann eine Offenheit hat, auch immer gegen, wirklich offen ist und integrativ. Ich würde jetzt, das sagt sich so einfach, wenn man nicht entscheiden muss oder dafür sorgen muss, wie das finanziert wird. Ich glaube einfach, und das ist meine grundsätzliche Kritik auch am Schulsystem, aber es geht natürlich nicht zusammen mit dem Lehrermangel, den wir jetzt aktuell haben, weil einfach das Personal fehlt. Also wir brauchen ja gar nicht darüber diskutieren, ob die Ressourcen für die Bildung da sind, weil es schon einmal am Personal scheitert.
Ja.
Aber grundsätzlich würde ich einfach sagen, wenn wir eine pluralistische Gesellschaft haben, wenn wir die Situation haben, dass viele Menschen halt nicht diese Voraussetzungen, die Normalität erwartet hat, dann muss ich halt was dafür tun. Und dann brauche ich halt Sonderförderung, Sonderunterstützung, damit ich die Menschen auch entsprechend fördere und unterstütze. Aber das haben wir eben nicht. Das haben andere Länder vielleicht besser, aber bei uns ist da sehr viel Defizit. Und das meinte ich mit dieser Unterstellung.
Jetzt verstehe ich es.
Ich gebe diese Aufgabe jetzt den Schulen und die müssen für alles sorgen und erschlage sie damit.
Das ist halt ein, wie soll ich sagen, auch für mich ein schwieriger Balanceakt. Mhm. Denn die anderen, die nicht normalen, da ist es natürlich angenehm für die normalen, wenn die extra behandelt werden, wenn die extra erzogen werden, extra. Ja, also in
weil
so
ja die Angst damit schwingt, wenn wir jetzt ein paar. Du hast eine Klasse mit 20, 25 SchülerInnen und dann hast du 5 drinnen, die nicht Deutsch sprechen.
Die tun wir
dann
raus.
Kommt die ist einfacher, die rauszunehmen, weil sonst hast du ja auch die Rebellion. Wir sind ja aufgehalten.
Ja, das ist ein wichtiges Argument der Eltern, die Kinder in Privatschulen geben, dass sie sagen, weil da lernen sie nichts, wenn da so viele Ausländer drinnen sind.
Genau.
Und das sehe ich aber wirklich anders. Also das sehe ich wirklich anders, weil das ja ein immerwährendes Problem der Schule ist. Was tut man mit denen, die anders sind? Und da muss man den Balanceakt machen. Natürlich ist es gut, wenn eine spezielle Förderung zusätzlich angeboten wird, dass die Kinder die Chance haben, und das muss ein Angebot sein, dass sie zusätzlich mit einer Lehrerin oder einem Lehrer noch Deutsch lernen können, aber sie gehören in diese Klasse. Also ich würde sie nicht aussuchen.
Bin ich ganz bei dir. Und ich würde dass sie die Chance haben, etwas aufzuholen.
Ja.
Aber nicht, weil sie nicht normal sind, sondern weil sie andere Voraussetzungen haben. Und da kommt schon die Aufwertung, weil sie haben ja eine andere Muttersprache.
Und da können sie ja gut sein.
Natürlich, aber das ist ja überhaupt noch keine Bewertung, sondern sie bekommen ja zusätzliche Qualifikation, die ihnen es dann einfacher macht mit den anderen.
Und einhergehen muss das auch, mit Aufgabenstellungen in anderen Fächern, ja, wo dann ihre Expertise herauskommen kann. Also ich erlebe das leider zu oft, dass Kinder die der Sprache nicht mächtig sind, dann in allen anderen Gegenständen auch so schlecht sind, weil ihnen das in jedem Gegenstand zum Fallstrick wird, dass sie nicht gut genug Deutsch können. Also da braucht es schon behutsame Aufgabenstellungen, die es ermöglichen, dass das Kind zeigen kann, wie es denkt, wie es Ansichten hat, welche Ansichten es hat, dass dann nicht wieder die Fehler und die schlechte Ausdrucksform auch wieder zu einer schlechten Note führt. Und ich meine, die andere Geschichte, die jetzt ja so modern ist im Umgang mit anderen, es wurden ja zuerst weitgehend, bis auf die absoluten wenigen Sonderfälle, da hatten ja auch früher die LandesschulinspektorInnen und jetzt die BildungsdirektorInnen den Auftrag, dass möglichst alle jungen Menschen in die Klasse gehen sollen. Das wäre so die gute Idee. Auch hier gibt es natürlich viel Überforderung. Und jetzt hat man dem Rechnung getragen und hat dem Klagen der Lehrerinnen und Lehrer und hat sozusagen Timeout-Klassen geschaffen, wo SchülerInnen, die sich nicht normal, ich nehme absichtlich das Wort wieder, benehmen, dann raus müssen für eine Zeit lang aus der Klasse, um dort irgendwie, es funktioniert selten sehr gut, irgendeiner Lehrerin, die sich halt dann da hineinsetzen muss zu diesen Rabauken, da sollen sie irgendwie das Benehmen lernen, das sehe ich auch skeptisch. Ja? Weil ich mir denke, vielleicht muss man das normale Verhalten auch überdenken. Vielleicht muss man, es zieht sich jedoch alle unsere Diskussionen durch, dass man vielleicht auch Aufgaben überlegen muss, wo dann auch Menschen, die eigentlich sich daneben benehmen, auf einmal interessiert sind. Meinetwegen ein bewährtes Beispiel, ja, die, so wie sie, Feuerwehr von irgendeinem Dorf, Gnas in der Steiermark oder so, möchte ein großes Feuerwehrfest machen und kriegt den Fußballplatz von Gnas als Parkplatz. Ja?
Den Fußballplatz.
Da sagen natürlich schon erfahrungsgemäß 5 Schülerinnen, den kriegen sie nie. Aber sagen wir, die Verhandlungen waren so geschickt und sie dürfen diesen Fußballplatz jetzt als Parkplatz verwenden für das große Feuerwehrfest. Und jetzt sitzen sie da beisammen und fragen sich, wie viel kriegen wir da jetzt Autos rauf auf den Fußballplatz? Macht eure Ideen. Also, da siehst du die Gehirne rauchen von den wildesten Kerlen, ja, die normal nie mitmachen in der Schule. Aber sternförmig habe ich gesehen, sie liegen sie auf der Bank, ja, und überlegen und sagen, ja, du, das Rechnen da, was du so gut kannst, das bringt hier nichts. Wir brauchen ja einen Platz zum Aussteigen. Ja, auf einmal kommen die Praktiker und das muss mindestens ein halber Meter, oder? Die haben da ganz kluge Vorstellungen, obwohl sie vielleicht in Mathematik überhaupt nicht der Norm entsprechen, vielleicht schlechte, vielleicht kehren sogar in die Sonderschule. Früher wären sie vielleicht in der Sonderschule gewesen, aber hier erblühen sie auf einmal, weil sie eine Expertise da haben im praktischen Denken. Ja, und sagen, dann machen wir es schräg, dann kriegen wir wieder mehr hin, ohne zu wissen warum, aber sie wissen es. Und darum denke ich mir, das soll jetzt nur ein kleines, sehr praktisches Beispiel sein, wie man es schaffen kann, dass man auch Kinder, Schwierige haben wir auch früher gesagt, ja, Schwierige sind ja nicht normale, dazu kriegen kann, dass sie gut beschulbar sind, dass sie in der Schule auch ihren Platz finden. Denn kein Kind steht in der Früh auf und überlegt sich, was muss ich halt heute alles tun, dass mich ja keiner mag. Ja, und jedes Kind möchte gerne und
jedes Kind möchte gerne ankommen
und
angenommen
sein
ja. mit seinen unterschiedlichen Talenten und Voraussetzungen.
Ja.
Und ja, das beschreibt ja auch die Individualförderung. Und
ja.
das ist ja ein Anspruch, den Schule haben soll,
ja.
weil es ist ein Angebot für alle und nicht nur für die, die die Norm entsprechen. Ja. Und da komme ich jetzt doch wieder zum Gesellschaftlichen zurück. Und weil wir so viel über Sprache gesprochen haben, was da normal ist, weil es halt da sehr sichtbar wird und
ja.
sehr auffällig, ist mein Ansatz einfach der, dass der Kern darin besteht, dass ich da sehr schnell bin, was eben dann nicht normal ist. Und dann wird es zu einer gesellschaftlichen Beschreibung, nämlich eine Ausgrenzung. Und man verwendet ein Sprachdefizit, wenn einfach jemand nicht Deutsch spricht, dann als Ausgrenzungsprinzip.
Genau.
Das ist ein sehr einfaches und sehr klares. Das heißt, da brauche ich jetzt noch nicht über kulturelle Unterschiede, über unterschiedliche Erziehungsansprüche und Moralvorstellungen und so weiter sprechen, sondern Gott sei Dank, die Sprache alleine wird schon verwendet, um festzustellen, was ist normal und was ist nicht normal. Und das Beispiel mit den unterschiedlichen Talenten, das du jetzt gebracht hast, also wo es gar nicht um die Sprache geht, sondern wo jeder sich einbringen kann, dieser Anspruch, alle zu fördern, alle abzuholen, den haben wir ja grundsätzlich und den haben wir ja auch in der eigentlich
ja.
sollten wir ihn denn auch in der Gesellschaft haben.
Mhm.
Und da komme ich zu diesem Punkt, dass man eine Unterscheidung macht. Weil wenn ich jetzt grundsätzlich einmal davon ausgehe, in der Gesellschaft, alle haben den Anspruch, hier leben zu wollen, miteinander leben zu wollen und ja, abhängig von ihren Talenten, von ihren Möglichkeiten, sich einzubringen. Aber diese Voraussetzung in der Realität wird ja nicht geschaffen, weil ich das Normale zum Normalen erhebe und dadurch eine Unterscheidung mache. Und das ist eben jetzt, um das Beispiel Sprache zu verwenden, dann ganz klar, ich kann sehr schnell ausgrenzen, der nicht Deutsch spricht, entspricht nicht der Norm, aber ich erkenne gar nicht an, was dessen Background ist, dass der noch andere oder sie noch andere Talente hat, weil für das, dass sie nicht Deutsch spricht, kann sie nicht. Für das, dass sie der Norm nicht entspricht, kann sie nicht. So wie du das auch jetzt
ja.
individuell beschrieben hast, ob jemand besser oder in Mathematik ist oder nicht, sondern bringt sich anders ein. Und mein Plädoyer wäre einfach in die Richtung, dass wir diese Norm und diese Norminierung und das Normalsein nicht ständig als Unterscheidungsmerkmal verwenden.
Ja, das wäre natürlich, es wäre auch das humanistische Prinzip,
wäre
auch die Erfüllung der Menschenrechte. Und ich beschäftige mich also immer wieder damit, warum das nicht so gelingt.
Mhm.
Ja, weil jetzt ein großer Schock für mich diesbezüglich. Wieder ein Beispiel aus der Schule, ein kleines. Ich begann mit einer ersten Klasse und hatte in dieser ersten Klasse 7 Kinder mit einer anderen Muttersprache.
Also erste Klasse, Unterstufe.
Erste Klasse, 10-Jährige.
Ja. Mhm.
Und ich bin draufgekommen, die kamen aus unterschiedlichsten Volksschulen. Und ich musste erkennen, dass sich die alle geniert haben, obwohl die ins Gymnasium aufgenommen wurden.
Mhm.
Aber hatten sie trotzdem eine gewisse Scham für ihre Herkunft.
Mhm.
Und erst zu Weihnachten ist es mir dann gelungen, dass die Kinder bereit waren, in ihrer Muttersprache einen Satz an die Tafel zu schreiben. Mhm. Die Kinder haben sich interessanterweise diese verwöhnten österreichischen Kinder haben sich geeinigt auf den Satz, ich habe Hunger und will etwas essen. Ja? Und dieser Satz wurde dann von allen Kindern auf die Tafel geschrieben. Und dann kam die Maria, ich glaube, das habe ich schon einmal erzählt in einem Podcast, aber egal, und schrieb eben, begann an der rechten Seite der Tafel in ihrer arabischen Schrift und schrieb hinüber auf die linke Seite. Und die ganze Klasse war bass erstaunt und voller Bewunderung, wie das ausschaut, wie das schön ist und was das für eine Sprache ist. Ja? Mhm. Und so ist es weitergegangen. Ich hatte auch Russisch an der Tafel und eine Syrisch, also die Syrerin hat gesagt, das ist auch Arabisch, aber es ist anders Arabisch. Und da habe ich mir gedacht, wieso muss das die Kossmeier machen? Wieso ist das nicht schon längst? Ja, die gehen schon 4 Jahre gemeinsam in die Schule, mhm, und es durfte noch nicht Thema sein, mhm, wo die herkommen und dass es da unglaublich auch, dass es da auch so viel Spannendes gibt und, mhm, Bemerkenswertes. Also ich würde mir mehr Offenheit wünschen, gerade in der Lehrerschaft, weil anders als über Bildung geht das nicht.
Mhm. Ja? Aber siehst du, was du beschreibst, ist ja das, dass sich diese Menschen, die anders sind,
ja,
die anders sind, aber nichts dafür können, weil, ja, sie halt nicht hier geboren sind oder hier aufgewachsen sind und nicht so normal, wie wir das so gerne, ja, haben wollen, sind, dass sich die einmal grundsätzlich akzeptiere und dass ich da, ja, auch den Wert sehe, auch genauso wie sie aufgewachsen sind und das
natürlich
annehme. Natürlich wissen wir, und dieser Anspruch, den kann man ja nicht absprechen, und ich, deswegen sehe ich da ja genauso auch die Berechtigung in dem Normalen. Wir brauchen ja gewisse Voraussetzungen. Wir können natürlich nicht in Österreich alle Schilder und alles in allen bunten Sprachen machen, ja, weil wenn ich da anfange, werde ich kein Ende finden. Dafür gibt es zu viele Sprachen. Ja.
Und wir sind ein deutschsprachiges Land.
Natürlich, es gibt gewisse Normen und, ja, normal, und natürlich musst du dich auch anpassen, wenn du als Fremder oder als Fremde kommst. Du wirst natürlich deinen Weg dann nur machen können, wenn du dann die Norm und wenn du die Sprache hast. Also das ist ja klar dafür, das ist ja auch selbstverständlich und logisch. Das wollen die ja auch.
Natürlich.
Aber es ist der Zugang, wie ich sie hineinnehme.
Ja.
Und wenn ich aber das normal und da eben als Kampfbegriff oder als Unterschied nehme, weil ich eine Normaldebatte führe, damit ich ausgrenze und mich unterscheide und ja vielleicht sie gar nicht haben will.
Und dann wird es problematisch.
Und ihnen schon unterstelle, dass sie gar, ja, nicht teil oder sich beteiligen wollen. Ja. Aber da kommen wir ja zu dem Begriff, der jetzt auch in dem politischen Diskurs ja ist und der ja von dem Normalsein und dem Normalen ja dann etwas ausgelöst hat, dass man von einer Leitkultur
ja,
spricht, genau, ja, dass wir danach ringen, und das sehe ich schon in unserer Gesellschaft, die jetzt, weil eben diese Normalität nicht mehr so normal ist, wie man sie früher empfunden hat, so ganz selbstverständlich, da gab es nur geringe Irritationen, dass die Normalität in Frage gestellt war. Und jetzt sind wir halt eine pluralistische Gesellschaft und plötzlich kommt wieder diese verstärkte Sehnsucht danach, was ist normal, was ist unsere Leitkultur. Ja. Und diese Leitkulturdebatte, die finde ich sowas von verunglückt, vor allem wenn man dann auf einer Ebene diskutiert, die wirklich schon höchst fragwürdig ist. Und wo ich eigentlich nur schmunzeln kann, wenn es dann darum geht, ob ich eine Tracht trage, ja, ja, Oder die Schnitzelfrage.
Ja, du schmunzelst und ich steige auf die Barrikaden.
Ja, aber da merkt man ja, ich meine, verstehst du, wie kann das im
Furchtbar.
Politischen Diskurs, also ich finde es ja extrem lächerlich. Ja?
Ja, aber dahinter steht ja die Abwertung. Das ist ja das Arge. Ich brauche das ja gar nicht, wenn ich nicht, warum entwickle ich eine Leitkultur, weil ich ja das andere abwerte. Verstehst du? Also ich denke mal, es gibt so in der Pädagogik ja verschiedene Normen in der Bewertung. Ja? Und wenn ich jetzt nur nach Bezugsnorm bewerte, sozusagen, du bist hier und du kriegst dasselbe wie du, der du auch hier bist, der du aber von ganz woanders herkommst. Also sozusagen, ich messe immer die einen an den anderen und die können das und die können das nicht und darum kriegen die einen Fünfer unter Anführungszeichen und die den Einser.
Mhm.
Das gilt ja auch für Schule. Das ist einfach ein Übel.
Aber weißt du, zu dieser Leitkulturdebatte, mir fällt es als ganz persönliche Erfahrung da etwas ein. Meine Familie, also meine Eltern mit den Familien meiner beiden Geschwister, wir haben, wie man das halt so immer wieder macht, wir haben geplant, wir machen Familienfotos.
Ja.
Also das war jetzt vor wenigen Jahren haben wir, das müssen wir ja dann organisieren, weil die Familie ist ja dann größer. Meine Geschwister haben Kinder und so ergibt sich das. Das war nur immer überschaubar, aber trotzdem. Und dann ist ja die Frage, was zieht man da an? Ja? Und in dem Fall war es so, dass das nicht einfach nur so festliche Kleidung mit Anzug und so weiter war, sondern weil das quasi auch so dem kulturellen Anspruch meiner Familie entspricht in Oberösterreich, wollten sie das ganz selbstverständlich
in Tracht.
In Tracht. Ja?
Habe ich vermutet.
Dann, so ist es, genau, in Tracht. Das ist aber für mich ein gewaltiges Problem, weil ich damit überhaupt keine Verbindung habe. Ich hatte in meinem, kann mich nicht erinnern, vielleicht hatte ich als kleiner Junge einmal eine Lederhose, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich habe in meinem Erwachsenenleben überhaupt keinen persönlichen Bezug
ja,
zur
auch
Tracht.
Nicht, Benedikt.
Und ich habe auch kein Kleidungsstück, was ich als Tracht bezeichnen würde. Und wenn man mir jetzt sagt, also ich bin ja zum Glück, aber es ist halt dann so offen, wenn du vielleicht zu einer Hochzeit eingeladen wirst und da wird in Tracht geheiratet, was mir zum Glück in den letzten Jahren nie, bin ich nie in die Situation gekommen. Aber es war tatsächlich für mich dieses Familienfoto, das Intimste meiner Herkunft, meiner Eltern, meiner Geschwister und deren Familie. Und das war für mich wirklich unfassbar bezeichnend, weil ich bin ein Teil davon. Okay, ich lebe nicht in deren Lebensbereich und ich lebe halt in Wien und das schon sehr lange, aber ich habe einfach mit dieser kulturellen Identität und dieser
Siehst
Tracht
du?
Keine Beziehung.
Das ist im Kleinen schon das große Thema.
Ja.
Weil du gehörst zwar dazu, irgendwie, aber eigentlich siehst du dann am Foto schon, dass du ein bisschen anders bist.
Ich bin nicht normal.
Du bist da nicht normal. Naja, ich kenne das ja auch. Ja?
Ja.
Aber das ist halt so. Und das, glaube ich, ist schon, meiner Meinung nach, ist das wesentlich eine Bildungsaufgabe. Dass man von dieser Normierung wegkommt, die so tief drinnen ist. Sie ist in der Gesellschaft tief drinnen, ja, und dadurch auch in der Schule. Aber ich würde mir es von reflektierten, weisen LehrerInnen erwarten, dass das humanistische Element, das offene, das gütige Denken, dass das aufgebrochen, also dass das zum Tragen kommt in der Bildung.
Aber weil es natürlich wie so oft alles vermischt wird, ja? Und dieses Beispiel mit der Sprache in der Gesellschaft, in der Schule hat natürlich seine Berechtigung, weil es im realen Leben, in der Praxis Probleme schafft, mit denen man umgehen muss und Herausforderungen, die vielleicht dann Unterricht nicht einfach machen, die ich berücksichtigen muss, die ich kompensieren muss, wo ich Lösungen finden muss, wo ich vielleicht dann auch manchmal etwas unbefriedigte Lösungen finden muss, weil halt die Ressourcen nicht alle Möglichkeiten bieten, weil ich nicht Sonderpädagogen, so wie ich es mir wünschen täte, zusätzlich zur Unterstützung bekomme oder Sprachunterricht, um da sozusagen etwas anzupassen und zu unterstützen. Aber ich meine, es wird in der Praxis werden die Probleme sichtbar, aber der Umgang damit wird deswegen auch schwierig und zum Problem. Und deswegen haben wir auch diese Normaldiskussion, weil die Basis nicht klar ist. Ja. Und das hast du angedeutet, weil unsere Werte und die Wertediskussion, die nicht geklärt ist. Und das steckt auch dahinter in der Beobachtung von dieser Leitkulturdebatte, die deswegen so funktioniert und deswegen auch so populistisch geführt wird und so ein Aufreger ist und ja alle betrifft. Aber, und das wird nicht thematisiert, aus meiner Beobachtung oder meiner Analyse wird dadurch deutlich, das Fundament ist nicht geklärt.
Nein, das ist nicht geklärt. Und wenn das geklärt wäre,
dann würde die Diskussion anders laufen.
Weil wenn das Schweinsschnitzel oder das Wiener Schnitzel vom Schwein, wenn das zu unserer Leitkultur gehört, ist das natürlich ein kleiner Hieb gegen unsere muslimischen MitbewohnerInnen, die kein Schweinefleisch essen. Normalerweise, jetzt sage ich auch normalerweise, aber in einer wirklich aufgeklärten Gesellschaft, sollen die Schweinsfleisch essen und die keines und es ist wurscht, weil unsere Werte sind woanders.
Also politisch, populistisch ist es wahrscheinlich, also Unterstellung, aber ist das wahrscheinlich die Motivation, die dahinter steckt?
Ja, eben.
Weil man da eine Klärung macht.
Und das ist eine Sauerei.
Naja, aber das kommt ja dann in eine neue Facette ja auch noch dazu, weil wir ja jetzt inzwischen in unserer Gesellschaft genügend Menschen haben, die vegetarisch leben und oder sogar vegan.
Ja.
Und für die ist das ja auch eine Provokation.
Eben. Also, ja, also für mich ist es einfach vom Gedankengut her eine gewaltige Provokation, weil ich ja der Meinung bin, europäische Werte gründen in der Aufklärung. Und das sind eben die humanistischen Werte, dass jeder möglichst nach seiner eigenen Fasson leben darf, dass wir einander mit Respekt und Wertschätzung begegnen, dass wir versuchen, die Gegenseite zu verstehen und zu argumentieren, statt hinzuhauen. Ja, also das sind für mich europäische Werte. Dass wir die Vernunft walten lassen und die Emotion nicht an erste Stelle sozusagen nicht Bauch vor Hirn, sondern Hirn vor Bauch oder Hirn und Bauch zusammen ergibt Herz, so irgendwie. Und da sehe ich noch einen gewaltigen Entwicklungsbedarf, weil so weit sind wir noch nicht.
Und ich habe da schon eine Antwort darauf, weil in Deutschland wird jetzt gefeiert 75 Jahre Grundgesetz. Und ich finde das auch sehr, sehr beeindruckend, wie in Deutschland der Begriff Grundgesetz als Basis für den Staat, für die Gesellschaft eine Normierung ist. Weil da wird schon beschrieben, was normal ist. Also da hat man normal...
Die Basis, die Grundlage.
Man hat einen Konsens, man hat die Basis, ganz richtig, wie du das sagst, man hat die Grundlage. Darauf kann man sich immer beziehen. Und der erste Artikel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Also das, was du gerade beschrieben hast mit den Werten von der Aufklärung. Ich glaube, dass man in der Wertedebatte und auch in dieser Normalo-Debatte, weil die Grundlage nicht so bewusst ist oder nicht geklärt ist, ich würde dem sogar widersprechen, sie ist geklärt. Also wenn ich jetzt eben, weil wir da 75 Jahre Grundgesetz in Deutschland haben, würde ich ja sagen, okay, in Österreich können wir neidisch sein, weil wir das Grundgesetz in dieser Form nicht haben. Wir haben die Bundesverfassung und da steht das leider so nicht drinnen. Aber, und das ist jetzt auch ein Lernaspekt, wir haben mit der Europäischen Union, und da reden wir immer von den europäischen Werten, ich vermittle dir das ja auch immer, ja, aber was wir eigentlich noch viel mehr lernen sollen, wir haben nicht nur den Vertrag der EU, den Vertrag von Lissabon, der eben, den wir seit 2009 haben, und dann zusätzlich noch den Vertrag der Funktionsweise. Es gibt ein drittes wesentliches Dokument. Und das sollte man eigentlich uns noch viel mehr bewusst machen. Das ist die Charta der Grundrechte.
Genau.
Das ist das dritte Dokument und das hat einen Vertragscharakter. Dieses,
haben wir das nicht schon seit 1945?
Nein, das
die Charta?
Nein, die Grundrechte, die Menschenrechte, ja, die es seit 1950 gibt, die, ja, Europäische Menschenrechtskonvention, aber dann eben in den 2000, also auch mit dem Vertrag von Lissabon 2009, kam dann eben, kam die Charta der Grundrechte formuliert. Und jetzt, man höre und staune, wie lautet der erste Satz dieser Charta? Mhm. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, stell dir vor.
Und das, ich meine, ich beschäftige mich oft damit, aber ich merke, dass das bei uns noch gar nicht so im Bewusstsein ist. Und das wäre auch ein Bildungsauftrag, überall, in allen Bereichen, ja, in der Gesellschaft, auch in der Schule.
Unbedingt.
Wenn wir über Werte reden, dass wir auch die Dokumente heranziehen. Und in Deutschland ist es einfach das Grundgesetz, aber es ist bei uns eigentlich noch nicht angekommen, mit dieser die EU-Grundrechtscharta, wo beschrieben ist, diese, und man muss nur wissen, dass diese Grundrechtscharta, die man damals geschaffen hat für die EU, und wie gesagt, es hat Vertragscharakter, es ist bindend für alle Mitgliedstaaten, es ist die Basis. Es hat in Österreich quasi juristisch ja auch das Level, wie gehört ja genauso auch zur Verfassung dazu. Ja, ja. Also das ist auch das Grundrecht, das in Österreich gilt. Und da sind beschrieben eben die Grundfreiheiten. Und diese Charta ist ja ein Aufgreifen der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Ja, klar.
Und dort, wo es um die Grundfreiheiten geht, hat man auch die Sätze von der Europäischen Menschenrechtskonvention wortwörtlich übernommen. Aber ich bin eben so beeindruckt, weil wir diese Grundrechtscharta haben. Ich sage es noch einmal, erster Artikel, die Würde des Menschen ist unangreifbar.
Ja, jetzt stell dir vor, Benedikt, mich quält ja ein wenig die Angst, dass es mit diesem Grundrecht eher bergab geht als bergauf. Ja, also,
aber deswegen muss man es bewusster machen.
Ja, also ich würde mir schon erwarten, in dieser gesamten, mir oft widerlichen Diskussion, wie wir umgehen mit Migration und überhaupt mit denen, die nicht bändigbar sind und so weiter, ich würde mir erwarten, dass zum Beispiel alleine der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, heruntergebrochen wird, schon in der Ausbildung der Lehrenden. Jetzt, ich gehe wieder zurück auf Schule. In der Ausbildung der Lehrenden. Was heißt das für mich als Lehrerin? Mhm. Was tue ich nicht? Mhm. Welche Worte sage ich nicht? Mhm. Ja, wenn einer, zum Beispiel ein Lehrer meinem Sohn unter die Schularbeit geschrieben hat, du bist oberflächlich, dann ist die Würde meines Sohnes angetastet. Sowas darf er nicht schreiben. Mhm. Ja?
Ja, das ist eine...
Das muss man lernen.
Das ist ein Grundsatz, das ist eine Grundnorm. Und die muss als Leitlinie ankommen. Und dann...
Auch im Umgang miteinander, Entschuldigung.
Natürlich, natürlich.
Weil es wird ja sehr verroht durch die Social Medias, da sind wir ja weit weg von der Würde.
Mhm. Aber eben, das ist der Punkt. Ich glaube, wir müssen uns leiten lassen von den Grundwerten. Und was ich eben damit meine, deswegen habe ich das erwähnt, eben mit dieser Grundrechtscharta, wir haben diese Sätze und wir haben diese Basis. Und dann kann ich eine Wertedebatte, eine Leitkulturdebatte oder vielleicht auch die Frage, was ist normal, anders führen. Ich meine, wir haben einen interessanten Weg bei unserem Gespräch jetzt da bestritten, auch von der Sprache und so weiter. Aber ich bin eigentlich, dass wir jetzt zu dem Punkt kommen, man kann kritisieren, wie man das analysieren kann und wie wir uns da durchgekämpft haben. Aber ich bin ehrlich gesagt zufrieden, wenn wir zu dem Konsens kommen, dass die Grundbasis entscheidend ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Jo, Benedikt, ich glaube, unser Thema, das war mir im Vorfeld schon ein bisschen bewusst, und jetzt ist es mir ganz bewusst, könnte auch, ist in 5 Stunden noch immer nicht fertig,
Ja.
ja. Aber wir haben es eben so ein bisschen umrissen, und für mich ist das auch eine sehr wichtige Schlusserkenntnis, dass sich alle Gremien, Gemeinschaften, Institutionen wie auch Schule unter dieses die Würde des Menschen ist unantastbar Gesetz stellen und schauen müssen, wie sie das, alle, die mit Pädagogik beschäftigt sind, wie sie das ihren Mitgliedern, Schülerinnen und so weiter nahebringen.
Und das gibt uns auch einen Grund, da wieder weiterzureden. Aber bis hierhin, ich danke dir.
Danke, Benedikt.